Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und wie ihr wisst, lade ich sehr gerne Frauen von erfolgreichen Männern ein, bei mir über ihr Leben zu erzählen. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich werde mal starke Frauen von den nicht so erfolgreichen Männern bei mir einzuladen. Warum nicht so erfolgreich? Weil sie sich nicht von der besten Seite gezeigt haben. Und darüber wollen wir sprechen. Ich habe zwei wunderbare Frauen zu mir eingeladen, die eine tolle Sache gegründet haben. Sabrina Frenzel-Kröpfel und Katharina Lustig. Herzlich willkommen. Ihr habt Holistic Family Solution gegründet. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wie ist es entstanden?
Ja, wir kommen beide aus einer hochkonflikthaften Beziehung, sage ich jetzt einmal, von der wir uns gelöst und getrennt haben und sind da gleich mal am Anfang, während der ganzen Geschichte oder des ganzen Verfahren, die gelaufen sind, auf die Sache gekommen, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie, wir kennen uns überhaupt nicht aus, wir wissen nicht, wann, wo, was kommt. Wir sind völlig überflutet mit den ganzen Angelegenheiten. Es braucht etwas, was die Frau unterstützt. Es braucht etwas, was die Frau, wo sie sich die Informationen holen kann, die sie gerade braucht in dieser Situation, wo sie sich befindet. Mhm. Und daraus ist dann Holistic Family Solution geworden. Okay. Weil wir gesagt haben, ja, wir brauchen etwas, eben wo die Frau sich die Informationen holen kann.
Also wann habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch quasi bei einem Anwalt kennengelernt während der Scheidung? Oder wie ist dazu gekommen?
Es war total spannend, weil wir haben uns dann so ziemlich im selben Stadium, wo wir waren, kennengelernt und haben uns dann eben gut austauschen können und haben uns dann gegenseitig auch die Informationen zuspielen können. Und wir haben dann immer mehr gemerkt, okay, was wir uns sonst eben hart erarbeiten mussten, weil es gibt wirklich tolle Einrichtungen, wirklich in Österreich, das muss man wirklich hervorheben. Aber es gibt keine sozusagen zentrale Stelle. Also man muss sich durchtelefonieren, man muss selbst die Zusammenhänge und diese Schnittstellen mal verstehen und schauen, wo holt man sich welche Information und wie baue ich das dann strategisch auf. Weil im Endeffekt ist man dann mit einer Sache konfrontiert, mit einer Ausnahmesituation. Man ist im kompletten Chaos, ja, rechtlich gesehen. Briefe vom Gericht flattern rein wie Billa-Prospekte in einer Frequenz, wo man sagt, okay, wie soll man das Ganze eben noch stemmen? Und wir haben gesagt, es braucht sowas wie einen One-Stop-Shop, um wirklich sich da auf diese Fälle vorzubereiten, weil man darf es auch nicht mit einem, unter Anführungszeichen, ist schon schlimm genug, ja, Rosenkrieg vergleichen oder verwechseln. Wenn man es hier mit Menschen zu tun hat, die wirklich höchstgradig manipulativ arbeiten und sich dadurch auch immer einen Vorteil verschaffen, ihre Flying Monkeys sozusagen rekrutieren, sprich eben Menschen anfüttern im Umfeld mit so Halbwahrheiten und sie machen das dann auch schön und gezielt, füttern dann an eben mit Dingen, die wahr sind und mischen das dann wieder mit Fake-Informationen sozusagen und bauen dann quasi da auch eine Schar auf, wo sie dann das auch wirklich wahr machen möchten, wo sie in der Beziehung dann auch immer damit drohen, also das wird dir sowieso niemand glauben, was hier im geschlossenen Rahmen hinter der Tür, in der geschlossenen Türen passiert, wird dem außen niemand glauben. Ja. Und dann hat man eben dann auch die Kinder noch weiter zu erziehen, weil unser Programm ist zugeschnitten eben auf Mütter im Sorgerechtsverfahren, wo wir dann sagen, das ist dieser One-Stop-Shop, dieser Rahmen, wo alles passieren darf und wo man sich von allen Seiten stützen kann. Eben rechtlich smart in der Kommunikation dann auch und emotional aufbaut, um das Ganze wirklich richtig gut durchstehen zu können. Ja, genau. Das ist so wichtig.
Also diese Holistic Family Solutions ist entstanden, um die Frauen oder unterstützt ihr auch Männer?
Insofern ja, weil wir haben eben einen Partner in England, also englischsprachig ja. Also noch nicht auf Deutsch, aber uns ist es total wichtig zu sagen, wir halten das hoch, ja, die Väter, die wirklich emotional gefestigt sind und jeden Tag einen Mega-Job leisten mit ihren Kindern, die wirklich in sich ruhen, die sich nicht triggern lassen. Und vor allem, was so wichtig ist, Verantwortung für sich selbst und ihr eigenes Tun und Handeln übernehmen und das auch den Kindern spiegeln und weitergeben und sie adäquat begleiten, das möchte man wirklich hervorheben, weil es hier nicht geschlechterspezifisch ist. Nur wir haben es als Frauen erlebt und geben das so an die Mütter weiter. Und wie gesagt, wir haben gesagt, wir möchten schon gerne, dass Männer von Männern unterstützt und gestützt werden, weil wir das in dem Rahmen am besten empfinden.
Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig zu sagen, dass nicht immer Männer die Bösen sind.
Nein.
Ja. Aber in dieser Situation, wie du richtig gesagt hast, ist euer Verein, ist das, habt ihr einen Vereinstatus oder seid
Nein,
ihr...
Nein, das ist
ihr,
einfach auf selbstständiger Basis.
Ich verstehe. Ist eure Organisation entstanden, um die Frauen zum Beispiel bei der Scheidungen, bei der Obsorgerechtsstreit, bei den persönlichen Krisen oder Familienstreits zu unterstützen. Und deshalb dieses Holistische, das finde ich, das ist mein Lieblingswort, weil ich finde, es ist wirklich wichtig, Dinge ganzheitlich einzugehen, weil oft ist man schon alleine mit einer toxischen Partnerschaft so überfordert und das habe ich auch schon in meinem Podcast sehr oft thematisiert, dass man dann jahrelang eine Manipulation ausgesetzt wird und dann kommt es zu der Scheidung beziehungsweise zu einem Obsorgerechtsstreit und die Frau ist einfach ausgebrannt. Und wie du gesagt hast, diese ganzen Flying Monkeys, also das ist immer dieses Umfeld meistens von dem toxischen Partner, sage ich absichtlich nicht vom Mann, sondern toxischen ja. Partner, die einfach, wo die Frau dann schlecht oder der Mann schlecht gemacht wird und wo man dann manipuliert wird und wo man dann einfach in dieses Eck, die ist eigentlich ein bisschen labil und die ist nicht ganz zurechnungsfähig und die ist ja emotional ein bisschen schwach und daher wird man dann quasi als Frau immer ein bisschen schlecht dargestellt und noch schwächer gemacht. Und ihr habt euch zur Aufgabe gestellt, einfach diesen Frauen ein Werkzeug zu geben in die Hand, um sie zu stärken, um ihr einen Weg zu weisen oder um sie einfach zu unterstützen. Wie kann man sich vorstellen, wie funktioniert, also ihr habt eine Homepage auf Englisch, ja, wie ich sehr toll fand, hat mich aber allerdings gewundert, warum nur auf Englisch oder habt ihr in Planung eine deutsche?
Eine deutsche Version ist auf jeden Fall in Planung, genau. Ja. Begonnen haben wir in der UK, also in England.
Mhm.
Da haben wir eben auch unseren Partner kennengelernt, Dad Advocates, mit dem wir zusammenarbeiten, der eben die Väter unterstützt und wir unterstützen die Mütter. Und ja, zuerst haben wir mal im englischsprachigen Raum begonnen, mit Müttern zu arbeiten.
Weil? Also ihr seid beide Österreicherinnen, oder?
Wir sind beide Österreicherinnen, ja, genau, ja, richtig.
Ihr wart auch mit den österreichischen Partner liiert, oder? Also ihr habt so die Scheidung, es war für mich spannend, weil meistens arbeitet man oder ist man tätig in dem Land, wo man halt quasi das erlebt hat und man sich natürlich rechtlich, also wenn man schon einmal so eine Scheidung oder einen Obsorgerechtsstreit durchmacht hat, dann wird man quasi fast schon zu meinem halbenden Anwalt, kann ich von Erfahrung sprechen, und man weiß, worauf es ankommt. Und dann kann man natürlich ein bisschen unterstützen. Ja, deshalb war meine Frage, ob ihr das in Österreich erlebt habt. Aber gut, jetzt ist die Seite auf Englisch.
Aber ich kann gern dazu noch ausführen. Bei uns ist es deswegen so, weil wir gesagt haben, wir möchten das gerne auf ein internationales Level heben und machen per se eben nicht die Rechtsberatung. Das obliegt dann wirklich den Anwälten und Anwältinnen. Aber wir möchten ein, sage ich jetzt einmal, niederschwelliges Angebot knüpfen für Frauen, in Ländern eben auch in deutschsprachigen oder der Dachregion, wo man sich überall auch selbst vertreten kann im Sorgerechtsverfahren, weil man ja oft weiß, eben in solchen Fällen hat man auch immer den finanziellen Missbrauch, ja, wo man dann wirklich an der kurzen Leine gehalten wird und es wird Vermögen verschoben etc. Und uns war es wichtig, für diese Fälle auch ein Angebot zu knüpfen, um die Frauen so zu stärken, zu sagen, ich kann das jetzt aber auch alleine, beziehungsweise hol mir vielleicht dann nur selektiv auch eine Rechtsvertretung hinzu. Und da arbeiten wir auch gerade dran, da wirklich ein großes Netzwerk aufzubauen, an die wir dann verweisen können. Haben wir eben schon teilweise und deswegen haben wir es zuerst einmal international gemacht und haben die Expats in Österreich, die Englisch sprechen, zum Beispiel auch schon eben aufnehmen können und deswegen eigentlich auch, dass es vom englischsprachigen Bereich stammt, wo wir gesagt haben, wir adaptieren das jetzt Ganze auf unsere Muttersprache.
Genau. Ja. Also ich glaube, gerade wenn man selber irgendwie so einen Weg durchgeht, dann trifft man auch viele Leidensgenossinnen und Genossen. Mhm. Das heißt, man hört auch sehr viele Geschichten und ich glaube, das gibt dann auch ein bisschen einen Anstoß, um den anderen einfach eher ein Wissen weiterzugeben und sich einfach gegenseitig zu unterstützen. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache, weil man, was auch auf eurer Homepage steht, diese Ordnung in Chaos zu bringen, das fand ich wirklich super, weil das hatte ich mir wirklich bildlich vorstellen können, wie man da mit einer eben Scheidungsansage oder mit einem Obsorgerechtsanzeige, wenn man damit konfrontiert wird, wird man vom Kopf gestoßen oft, weil es sind sehr oft, das habt ihr sicherlich auch in eurer Praxis erlebt, Frauen, die sich für die Kinder aufopfern, oft stecken sie ihre beruflichen Ziele zurück, oft verdienen sie nicht so viel, oft denken sie sich, okay, ich baue jetzt meine Familie, ich bin da, ich kümmere mich um die Kinder, ich ziehe die Kinder groß und auf einmal wird man ausgetauscht. Oder eben als die schlechte Mutter dargestellt. Und es ist extrem schwierig, glaube ich, die Ruhe zu bewahren und einfach, sage ich mal, vernünftig zu denken, ja, weil die Emotionen einfach so hoch sind und man ist so verletzt, dass man dann nicht weiß, wohin damit. Und dann kommt es ins Spiel, oder?
So ist es.
Ja. Genau. Ja, das Wichtige ist, dass man ein bisschen so beibringt, auch diese Resilienz zu haben, dass man eben sagt, okay, man kann im Grunde immer nur Schritt für Schritt auch abarbeiten. Und da kommen wir ins Spiel, wo wir sagen, okay, wir machen wirklich das Chaos, wo ja völliges Chaos herrscht. Was machen wir jetzt mal zuerst? Wo braucht man mal zuerst die Information? Wie kann ich vorangehen? Und das ist bei jeder Frau natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Die Fälle sind zwar auch schon, also es gibt immer Sachen, die sich überschneiden, aber jeder setzt ein bisschen woanders an.
Mhm. Genau. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den du vorher angesprochen hast, man hat dann jahrelang zumeist hinter sich, also wirklich unsichtbaren Missbrauch, nennen wir das immer. Und dann sitzt man da und ist dann konfrontiert, ist total emotional mit Sachen beschäftigt auf allen Fronten. Und dann wird eben auf die Frau gezeigt, um zu sagen, ja, ich habe doch immer gesagt, sie ist vielleicht labil. Und schauen Sie sich die an. Also der kann man doch jetzt nicht zumuten, dass sie die Kinder gut versorgt. Ja.
Ja.
Und das gibt es ja auch einen Begriff dafür, wie wir auch das selbst dann lernen durften, dieser Reactive Abuse. Also dass man reaktiv dann einfach nur mehr aufgrund von komplett überreizten Nervensystemen reagiert. Ja. Also wortwörtlich, man agiert nicht mehr strategisch, sondern reagiert nur mehr auf Außenreize. Und wo man, glaube ich, auch gezielt darauf eingehen sollte, und viele wissen das nicht, dass durch diese Art von Missbrauch, es führt wirklich zu Gehirnveränderungen. Man kann das auch mittlerweile in Gehirnscans wirklich beweisen, dass eben da die Amygdala, wo das Angstzentrum sitzt, vergrößert ist, dass auch die Entscheidungen, die man trifft, sozusagen, da kommt auch dieser Begriff mit diesen Brain Fog her, die Frauen dann alle berichten. Ja, man ist da einfach nur mehr am Überleben, ja, im Fight-Flight-Modus, Fight-Flight-Freeze.
Ja.
Und wenn das Nervensystem so überstrapaziert ist, ist es auch ganz natürlich, dass es auch zu dieser Art Trauma-Bonding kommt, wo viele auch verwechseln. Das hat nichts damit zu tun, dass man so gebunden an diesen Menschen ist, sondern an diese Prozesse, die das Gehirn gewöhnt ist, so behandelt zu werden. Und das Gehirn versucht dann eigentlich, wenn man es so beschreiben will, wortwörtlich dazwischen nur Luft zu schnappen und wieder in eine Entspannung zu kommen und zu sagen, das ist zwar nicht gesund, aber es ist das gewohnte Chaos. Und deswegen hält uns unser eigenes Gehirn auch in diesen Situationen, also wirklich, man ist dann sozusagen stuck, ja, man ist festgefahren. Und das auch zu wissen, einfach diese Information zu haben, so wie funktioniert unser Gehirn eigentlich in solchen Situationen, wie kommt es überhaupt dazu, weil man sich sagt, ja, man versteht einen ja selbst dann auch nicht mehr, wie man reagiert, man möchte das auch gar nicht und dann fängt man an zu hinterfragen und dann hat man mal die Informationen und kann sich dann von Grund auf wieder aufbauen, ja, eine gewisse Resilienz, wie die Katharina schon sagt, und ein gewisses Mindset erarbeiten. Und auch dann wieder gefestigt zu sein, um das Ganze auch durchzustehen und auch wirklich für die Kinder da zu sein, zu sagen, okay, das ist gesund für die Kinder und das nicht. Und dann erlernt, das Ganze auch so richtig zu dokumentieren. Mhm. Weil wenn man sich vorstellt, die meisten Frauen waren noch nie in einem Gericht, geschweige denn Gerichtssaal, in einer Verhandlung, wissen nichts davon und wir sind diejenigen, die die Frauen sozusagen auch gerichtsfit machen. Wir sagen immer, schöner wäre es, wenn man es vermeiden könnte. Und viele verwechseln vielleicht auch noch immer, dass wenn ich einen Gerichtsbeschluss habe, dann habe ich eine Lösung. Aber ein Gerichtsbeschluss löst für mich gar nichts im Alltag.
Und manchmal geht's erst, ja, manchmal geht es erst los, wenn man einen Gerichtsbeschluss hat.
So ist es, ja. Und vielleicht kann man da noch ausführen, eben was wir uns da an Mustern erarbeitet haben, zu dokumentieren.
Ja, erzähl gern. Ja.
Mhm. Nein, weil wir gesagt haben, es ist ja ganz wichtig, damit man weiß, wie mit den Kindern umgegangen wird. Für uns wäre natürlich Co-Parenting, also wenn Kinder beide Elternteile haben, ist es natürlich ganz toll, ja, wenn beide Einfluss in das Leben haben können. Geht aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass auch wirklich beide Einflüsse nicht schädigend für die Kinder sind.
Richtig.
Das heißt, dass man sich auch wirklich darauf verlassen kann. Da wäre natürlich auch wichtig, dass mal die Frau weiß, ja, was will ich denn? Was brauche ich für meine Sicherheit, damit ich mehr oder weniger ohne Bedenken, ohne Probleme die Kinder bei meinem Ex-Mann lassen kann. Umgekehrt natürlich genauso. Und wenn dann das erarbeitet werden kann, was einmal für mich wichtig ist, ist schon mal ein großer Schritt getan. Weil dann kann ich sagen, ja, wenn das in dem Rahmen funktionieren kann, dann bin ich jederzeit bereit, dann ist es gar kein Problem. Das Problem stellt sich da wieder, dass halt viele, also jetzt sage ich jetzt mal Männer in unserem Fall, dann wieder nicht sehr kompromissbereit sind und eigentlich mehr weiter in dieser Ich habe Recht und nur das ist richtig, starre bleiben, als dass sie selbst reflektieren und sagen, okay gut, die Frau braucht das, okay, ich kann das und das bieten und dann könnte man sicher zusammensprechen, um eine Lösung zu finden.
Ja, aber das ist sehr oft, deshalb landet man dann vorm Gericht, weil man eben diese Kompromissbereitschaft nicht hat. Und ich verstehe auch nicht, warum versuchen die Männer, die Frauen quasi kaputt zu machen und verstehen nicht, wenn die Mutter oder die Ex-Frau, Ex-Partnerin, wenn die Mutter kaputt wird, werden die Kinder auch leiden. Und im Endeffekt dieses ganze Gezerr an den Kindern und diesem ganzen Machtspieler, die schaden den Kindern mehr, als ihnen irgendwie helfen kann.
Das ist das, was ich immer gesagt habe im Grunde, was ist denn die Aufgabe eines Mannes? Wo wir immer sagen, die Aufgabe eines Mannes wäre eigentlich zu schauen, dass die Familie oder dass die Frau eigentlich relativ wenig Stressfaktor hat. Und dann kann sie sozusagen die gute Mutter sein, weil sie ja vom Stress ein bisschen abgeschottet wird und all ihre Energie in das Kind fließen lassen. Das wäre das
Idealfall.
Das wäre der Idealfall, genau. Und dann passiert es aber eben genau in diesen hochkonflikthaften Beziehungen, dass die Mutter so viel oder so großem Stress ausgesetzt ist, dass sich das natürlich auf die Kinder überträgt.
Ja, natürlich. Und dann kann die Frau gar nicht klar denken, weil sie im Überlebensmodus ist. Das haben wir jetzt genau besprochen, dieser permanente Stress, den man ausgesetzt wird und wo man dann gar nicht mehr gerade denken kann. Und wie soll man dann noch Kindererziehung stemmen und oft mehrere Kinder, die vielleicht in verschiedenem Alter sind, verschiedene Bedürfnisse haben, oft dann noch finanzielle Unsicherheiten, weil ihr dann vielleicht auch das Finanzielle entzogen wird. Und natürlich ist es dann einfach zu sagen, na, schaut euch die an, ja, die ist ja voll labil, ja, also die, bei der kann ich ja meine Kinder nicht lassen, ja. Das ist ich glaube, recht oft der Fall. Oder erlebt ihr das so in eurer Praxis?
Auf das läuft es sehr, sehr oft hinaus, ja. Weil im Grunde, wie kann man der Frau am meisten Schaden zuführen? Das ist durch die Kinder und durch das Finanzielle.
Genau.
Und das wird natürlich ausgenutzt.
Ja, wie kann man da die Frauen stärken? Wie schickt ihr sie zum Beispiel in die Therapie oder was ist da euer Ansatz?
Genau, auch da sind wir in gutem Kontakt mit Psychologinnen und Psychologen. Und für uns ist eben auch wichtig, dass wir den Frauen aufzeigen, man ist nur so lang Opfer seiner Umstände, solange man auch in dieser Situation bleibt. Mhm. Und wenn man dann eben heraustritt, das sind dann auch die Frauen, mit denen wir dann gut arbeiten können, zu sagen, okay, ich übernehme für alles da jetzt Verantwortung, so schwierig es auch ist, ja, aber dadurch bin ich dann auch wieder in dieser Macht und raus aus dieser Ohnmacht, die eben alle vereint, ja, alle Frauen, mit denen wir bis dato gearbeitet haben, diese Ohnmacht, nichts tun zu können und ihnen wieder einen Weg zeigen, du kannst sehr wohl, ja, du kannst. Und wir sind diejenigen, die den Raum und den Rahmen bieten, wo wir sagen, da darf alles passieren und darauf hinzuarbeiten, dass eben gerade eben bei Mediation oder im Gerichtssaal dann die Frau bestmöglich vorbereitet ist, dass es nicht zu dieser Situation kommt, dass die Frau dann sozusagen zack, Standardprogramm abgestempelt mit, die ist jetzt emotional nicht gefestigt oder labil oder knapp vorm Burnout, weil das ist ja im Prinzip, wo wir sagen, bei solchen Beziehungen gibt es dann nur zwei Möglichkeiten, sagen wir. Mhm. Entweder man zerbricht daran oder ist kurz vorm Burnout oder schon im Burnout oder man ändert es sich.
Ja.
Also es gibt für uns nur die zwei Möglichkeiten.
Ja. Ja.
Und da wollen wir den Frauen wirklich den Rücken stärken und zu sagen, raus aus dieser Ohnmacht wieder hin, was kann ich gestalten, was kann ich tun? Und deswegen gibt es uns, wo wir sagen, wir schnüren das Gesamtkonzept und stärken.
Und das schönste Feedback von den Frauen ist immer, was wir bekommen können, sage ich, die sagen, also schon in der ersten halben Stunde, wo wir miteinander sprechen, sagen sie, oh, jetzt war ich schon bei zwei Therapeuten, bei drei Anwälten und niemand hat mich verstanden, worüber es eigentlich geht.
Mhm.
Und jetzt rede ich mit euch und ihr könnt einen Satz anfangen, ich kann ihn beenden oder ich fange ihn an und ihr könnt ihn beenden, weil die Geschichten doch sehr ähnlich sind.
Ja.
Und weil sie sich halt wirklich das erste Mal so richtig verstanden fühlen.
Ja, das ist auch ein großes Thema, das habe ich auch auf eurer Homepage rausgelesen, dass die österreichischen Gerichte oder beziehungsweise das ganze System eigentlich nicht sehr frauenfreundlich ist, oder? Habt ihr denn den Eindruck, dass es oft, man kommt an die Grenzen, wo man so steife Gesetze vor sich hat, die einfach die Frau überhaupt nicht berücksichtigen?
Viele denken, man geht vor Gericht und man erfährt in dem Sinne dann Gerechtigkeit oder man wird für das Leiden sozusagen irgendwie gerecht behandelt. Und da entsteht halt der erste Fehler. Das Gericht ist halt auch keine Therapiesitzung. Die Therapiesitzung ist nicht das Gericht. Und die Anwälte, das ist auch keine Therapie. Das heißt, wo wir gesagt haben, was knüpfen wir für die Frauen, dass irgendwie so alles abfängt und wo man sie dann auch adäquat hinweisen, also wirklich zuweisen kann und wo man sagt, bitte, die wissen auch, von was du sprichst, wenn du das dort erzählst und da wird man nicht abgestempelt, die sind wirklich Experten auf dem Gebiet, weil ich sag mal auch, nur wenn man jetzt Psychologie studiert hat, hat ein anderer Psychologe sogar gesagt, dann ist man trotzdem nicht gleichzeitig Experte für toxische Beziehungen und so weiter. Die meisten, die sich darauf spezialisiert haben oder sehr viele, sind dann auch irgendwie in einer Art und Weise selbst Betroffene. Sei es in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in Beziehungen zu den Eltern, Verwandten, Chefs etc.
Ja,
es gibt es ja in allen Konstellationen. Und ja, genau, dass man dann halt auch wirklich sagt, rein jetzt auf Österreich betrachtet, man hat so die Entwicklung von hin automatisch, früher hat automatisch die Mutter das Kind bekommen oder die Kinder, finden wir auch ganz falsch. Da soll genauso gleichwertig hingeschaut werden, bis hin, wo das Pendel für uns jetzt fast dann wieder rübergeschlagen ist, wo man sagt, okay, aber immer das Standardprogramm mit beide Eltern müssen zwingend in der Erziehung vorhanden sein, weil sonst ist es so viel schädigender, wie wenn einer der biologischen Eltern dann fehlt. Da sagen wir zwar halt ganz klar nein.
Ja.
Weil wenn das Verhalten von einem Menschen so schädigend ist, dann ist es das geringere Übel. Er ist dann halt nicht mehr so involviert.
Ja, das erkennt man aber so schwer. Weil
Richtig. Man
vergisst oft, dass diese toxische Personen, also oft zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens, die nach außen hin wirklich ein super Bild, einen tollen, großzügigen, charmanten Menschen abgeben und dann aber in einer Familienkonstellation, in einer privaten Konstellation ganz anderes Gesicht zeigen. Und natürlich ist es in dem kurzen Momentaufnahme vor Gericht oder vor dem Anwalt, es ist natürlich perfekte Bühne, ja, um den tollen Vater zu spielen und zu sagen, ach, ich habe das und das gemacht und ich habe das und ich habe das Leben dieser Familie finanziert und ich bin so großzügig, aber die Kinder wollen oft gar nicht zu denen, weil sie natürlich diese Unterschiede, auch wenn sie vielleicht nicht verbal nennen können, schon sehr, sehr wohl wahrnehmen. Und dann wird man aber gezwungen, quasi das Kind abzugeben, also Mutter, das Herz blutet, wo man, das habe ich auch wirklich viele Geschichten gehört, wo die Mütter Angst haben um ihre Kinder.
Ja, wir haben ganz viele Fälle auch, wo einfach die Kinder von sich aus schon sagen oder halt Anzeichen haben, dass sie eigentlich dann nicht zum Papa gehen wollen. egal wenn sie kleiner sind, nässen sie ein zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Kinder von Müttern, was wir erfahren haben, die sind unter 10 noch und die haben begonnen, sich selbst zu verletzen. Oder verwüsten ihre Kinderzimmer. Das sind alles Anzeichen, wo es eigentlich für das Kind einfach, das ist zu viel für das Kind, das geht nicht. Und dennoch ist es oft so, dass Mütter da einfach auch mitspielen, weil sie Angst haben vor dem, was dann nämlich kommt. Was kommt denn danach, wenn ich da jetzt nicht mitspiele? Ja? Es gibt halt nach wie vor immer Fälle, wo Kinder entzogen werden, wo Kinder dann ganz woanders untergebracht werden oder wo Kinder dann gleich zum Vater kommen. Und das sind dann immer diese Ängste der Frau, die sie nach wie vor hat, die sie dann immer zurücknehmen von ihrem nächsten Schritt. Wo ich sage, es ist aber schon ganz, ganz wichtig, Kinder zu unterstützen. Das hat für mich nichts mit Manipulation zu tun. Also sehr oft, gerade auch vor Gericht, ist es ja, das heißt immer, die Mutter manipuliert. Nur ich sage, wenn Kinder halt Erlebnisse hatten und Gefühle hatten, die sie mit dem Vater in dem Fall erlebt haben, dann prägt das. Und die Kinder können sich auch in jungen Jahren schon recht gut ein Bild von dem Vater machen und sagen, okay, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und das ist oft, wo der Erwachsene dann eingreift und sagt, nein, nein, das stimmt alles nicht. Also bei Gericht ist es dann so, das heißt ja, aber Sie als Mutter haben dafür zu sorgen, dass die Kinder den Vater mögen. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Kinder dorthin gehen. Und wenn man aber die Kinder unterstützt und sagt, okay, ich nehme euch ernst, ja, eure Gefühle sind wichtig, ja, dann muss man einfach hinter den Kindern stehen.
Ja, du wolltest was sagen?
Ja, also es einfach nur anknüpfend, es ist, finde ich, eben total wichtig zu wissen, wie operiert wird und wie man es dann eben aufbereitet, weil hier kommen wir dann ins Spiel, diese Dynamik erstens das umzudrehen mal, also zu unterbrechen und dann umzudrehen und zu sagen, mit diesen Tools kann man arbeiten, um diese Muster sichtbar zu machen, die sonst eben im Chaos untergehen, die man nicht destilliert, und dann kann das Gericht das auch rauslesen und damit arbeiten. Aber wenn man da mit lauter Chaos ankommt, ja, wird es ja nicht funktionieren. Und da ist es so wichtig, diese Dynamik endlich umzudrehen. Und gerade dort gehört eben dann genau hingeschaut, wenn der Gegenüber so ein perfektes Bild erzeugen möchte von sich, da gehört noch mehr hingeschaut.
Ja, aber gibt es da irgendeine Möglichkeit, ich weiß es nicht, irgendeine psychologischen Gutachtung, die man vielleicht erzwingen sollte oder die eventuell dann so einen, ich meine, einen Narzissten oder eine toxische Person oder bis zum Psychopathen kann man ja diagnostizieren. Also wäre das eine Option, dass man da jeder solche Test machen, durchlaufen muss?
Da, sage ich mal so, muss man vorsichtig sein und dann auch wieder, was das betrifft, am besten auch wirklich abwägen, wie hoch ist denn nicht auch die Wahrscheinlichkeit, weil zumeist ist es so gelagert, dass der Gegenüber sowieso eine Strategie hat, dass man die Frau als instabil darstellt und sagt, okay, bitte, ich verlange ein Gutachten. Und im Endeffekt wird es dann immer von beiden gemacht. Das heißt, man muss es gar nicht tun. Nur das Ding ist, man darf sich da nicht zu viel erwarten, weil, wie wir vorher schon gesprochen haben, das System an sich ist dann so aufgebaut, dass es oft einfach die Bühne dann wieder gibt dafür, kurzzeitig die Maske zu tragen und dieses perfekte Bild zu erschaffen. Und man muss sich das auch so vorstellen, man wird dann eben einzeln befragt, wo sollen denn irgendwelche Trigger kommen, bitte, wo man dann die Maske verrutscht oder dann ganz abfällt. Und was aber wiederum gut ist, dass jetzt nicht von den Gutachten, aber von den Verhandlungen per se, wenn die dann so circa 2 Stunden anberaumt sind, dass dann circa nach 50 Minuten, einer Stunde, fängt dann schon langsam an, die Maske zu verrutschen, weil auch der Körper einfach oder die Psyche von diesen Menschen alles mal eine Pause braucht. Und das ist interessant, wenn man das mal weiß und dann überlegt, wie haben sich diese Menschen dann früher bei Feiern verhalten, und wenn man dann das wieder rekonstruiert und man denkt sich, ja, spannend, die konnten nie an einem Stück richtig lange mal ohne Pause sozusagen was durchstehen, ja, jetzt ein Treffen, weil es ihnen dann too much wird. Und das ist wirklich super angenehm, wenn es dann länger dauert und sie dann anfangen, Fehler zu machen, wenn die Maske verrutscht. Und ich sage, ein adäquates Mittel ist halt das psychologische Gutachten sehr oft dann nicht, weil das oft einfach aufrechterhalten wird, wenn man dann mal eine Stunde vielleicht einmal befragt, ja, wird, und das kann man dann schon gut durchstehen. Oder wenn jetzt einmal der Vater beobachtet wird, wie er mit den Kindern spielt, da kann man da gut das vortäuschen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, mit einfach dieser eigenen Art von Dokumentation das wirklich erkennen zu lassen, wo dann einfach auch gesehen wird, es wird immer dieses gesagt, ja, und diese Handlung wird gesetzt. Ja. Man sagt immer, an den Taten soll man sie erkennen. Ja. Mhm. Es kann viel gesprochen werden, aber an den Taten soll man sie erkennen. Und das richtig runter zu dokumentieren, und dann braucht man auch jetzt gar nicht Gefahr laufen zu sagen, hey, man schießt sich da auf den anderen ein. Nein, man schaut einfach nur, was sind die Tatsachen, ja, wie wird gehandelt, um das Ganze auf eine neutrale Basis runterzubrechen, und aufgrund dessen kann man dann entscheiden, ja, ja, was wirklich, wer schafft wirklich Stabilität für die Kinder und wer arbeitet nur dagegen und wer ist derjenige, der nicht kooperiert. Weil man muss sich das auch so vorstellen, wird man dann von sich aus tätig, legt diese Dinge schön vor, dann muss doch der andere mal sagen, okay, warum ist er denn nicht willens zu kooperieren? Sonst ist man ja immer diejenige, die sozusagen die Empfängerin von den ganzen sozusagen Anschuldigungen ist. Ja. Aber wenn man da super vorbereitet hinkommt und dann sagt, ich lege das jetzt vor, dann muss doch der andere mal hergehen und jetzt sich mal rechtfertigen. Und hier ist dann die Dynamik umgedreht, zu sagen, so bitte, das ist ja alles ein vernünftiger Vorschlag, warum funktioniert das nicht? Und wenn man dann auch das einpflegt, ja, eben, es ist ja dann gerichtsfertig, wenn man sich selbst vertritt, und man hat das dann im Beschluss auch drinnen, das ist ein Bestandteil des Beschlusses. Naja, und wenn man dann weiter dokumentiert und das funktioniert weiter nicht, naja, dann hat man halt die nächste Verhandlung und dann kann man das wieder vorlegen und sagt, okay, das war ausgemacht, das ist die Realität. So kommen die Kinder zurück, das sind die Verhaltensweisen, so, bitte.
Mhm. Ja, dafür rechtfertigen. Braucht man aber einen klaren Verstand. Und ja, wenn wir da jetzt zurückspulen, was wir schon besprochen haben, dass die Frauen eben oft jahrelang diese toxischen Macht quasi ausgesetzt sind und ihnen eingeredet wird, dass sie unfähig sind, dass sie faul sind, dass sie nichts auf die Reihe kriegen. Und dann natürlich in diesem Überlebensmodus, da fehlt einem Mut, da fehlt einem die Kraft, das Geld oft. Und ja, das ist natürlich wirklich sehr schwierig, um auch diese Ruhe zu finden, zu sagen, okay, ich kann das jetzt wirklich so darstellen oder so präsentieren, wie ich es erlebt habe und so weiter. Also ihr habt auch so auf eurer Homepage so ein Überlebenskit veröffentlicht. Also man kann sich dann downloaden. Ja, wie ist der entstanden?
Ja, das war eigentlich so die Idee, dass wir gesagt haben, wir brauchen etwas, wo man sagt, okay, wenn man jetzt wirklich eben die Kindesübergabe hat, ja, mhm, was macht man, damit es dem Kind gut geht? Was macht man, damit es einem selbst gut geht? Weil man weiß ja, wenn es einem selbst gut geht, dann geht es dem Kind automatisch auch gut. Und da gibt es halt verschiedene kleine Tipps und Tricks, sag ich jetzt mal, was man machen kann, bevor das Kind das Haus verlässt.
Mhm. Okay, und das kann man sich downloaden und halt anschauen und sonst genau, bei Fragen richtig euch kontaktieren.
Und auch wie man umgeht, wenn jetzt zum Beispiel der Kindesvater noch irgendwas zu sprechen beginnt, wie man dann am besten umgeht oder was man am besten darauf sagt, damit es eben nicht eskaliert.
Ja, eine andere Frage würde mich interessieren, wie finanziert ihr euch? Also ihr bietet Beratungsgespräche oder so weiter, wie überlebt ihr da in dieser Funktion? Also oder macht ihr das ehrenamtlich?
Nein, wie gesagt, das ist auf selbstständiger Basis. Mhm. Wir haben einfach auch vorher angefangen, das Ganze mal anzubieten, um mit unseren Tools auch arbeiten zu können für die Frauen nach Bedarf, und haben dann gesagt, okay, es gibt so viel Bedarf, wir möchten das auf selbstständiger Basis dann weiter betreiben.
Mhm. Das heißt, ihr bietet diese Beratung an und ihr stellt dann eine Honorarnote aus, je nachdem, welche Leistungen.
Also man muss sich das so vorstellen, wir haben eben gesagt, das niederschwellige Angebot ist uns mal so wichtig, dass wir da was auf die Schiene bringen, und wir haben dann auch ziemlich bald den Launch, wir haben es jetzt mal auf Englisch eben auch schon ausgearbeitet, auf Deutsch kommt es noch, dass wir eben so ein Programm geknüpft haben zum Selbstlernen, ja, mit den ganzen Tools. Und dann gibt es eben noch eine 1-zu-1-Betreuung und dann gibt es auch noch Kleingruppenbetreuung. Und die Kleingruppenbetreuung gibt es dann on und offline. Also wir arbeiten gerade daran, dass wir offline auch was anbieten.
Ja, ich würde mir zum Beispiel so ein Online-Seminar ganz gut vorstellen, zum Beispiel in dem Fall, um einfach diese diese Wahrheiten dann preiszugeben, weil viele einfach nicht wissen und viele stecken in den Beziehungen oder in den unglücklichen Konstellationen, sage ich mal, wo sie nicht wissen, wie sie rauskommen. Und wenn man das irgendwo ein bisschen auf dem Teller präsentiert, ich glaube, dahinter fragt ein oder andere ihr Leben und weiß, okay, ich bin nicht alleine, ich kann mich auf so einen Kampf einstellen, aber ich bin nicht alleine und ich weiß, wo der Exit ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil oft wird man eben geduldet oder oft wird man einfach so in diesem Survivor-Modus, damit man sich nicht auf jahrelangen Kampf, die einen total auslaugt. Und es gibt sicherlich auch Fälle, wo die Frau dann emotional am Ende, finanziell, emotional am Ende ist. Habt ihr für diese Frauen auch irgendeine Möglichkeiten? Also helft ihr auch in so einer Situation, wenn es schon danach ist?
Genau, also bei uns ist es, wir zielen ganz klar auf die dann ab, die gerade wirklich in der Trennung stecken, beziehungsweise danach, weil dann kommt es ja zu diesen Situationen wegen dem Sorgerecht.
Ja, genau.
Und für uns ist es dann auch immer wichtig, gleich abzugrenzen, wenn die Frauen eben mit gewissen Dingen zu uns kommen, dass man dann auch sofort eben verweist und sagt, okay, ganz klar sofort eben Gewaltschutzzentrum etc., das ist ganz klar deren Aufgabe. Und was bieten wir, was können wir, was dürfen wir anbieten und was eben ganz klar nicht. Dass man da immer differenziert und dann schaut, wie man eben dann weiterarbeiten kann mit den Frauen.
Habt ihr auch Situationen gehabt, wo wirklich so viel Gewalt im Spiel war, dass ihr gesagt habt, okay, ins Frauenhaus oder ihr müsst sofort da jetzt handeln und raus aus diesem Umfeld?
Ich sag mal so, es ist auch schwierig für die Frauen einmal am Anfang, weil man es mit so einem Vertrauensmissbrauch ja zu tun hat, zu schauen, okay, was mache ich jetzt als erstes oder uns auch mal kennenzulernen, zu sagen, okay, zu uns fasst man Vertrauen, weil wir wissen, was wir tun und wissen auch ganz klar eben, was die Aufgabe eben ist, wenn es wirklich massive Gewalt gibt, wo die adäquaten Stellen sind, wo wir gar nicht zuständig sind und nicht sein dürfen. Wir selbst in unseren Fällen hatten aktuell akut solche Fälle noch nicht. Mhm. Also bei uns kommen dann eben die Frauen an, wo sozusagen schon einmal zumindest diese Dinge, quasi die Gefahr gebannt ist und von dem weg sie jetzt arbeiten können und möchten.
Ihr beide habt euer Schicksal gehabt und aufgrund von diesen Erlebten habt ihr diese Holistic Family Solution gegründet. Ist es nicht für euch retraumatisierend, wenn ihr immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert seid? Weil ich finde, dass manchmal, wenn man wirklich einen Kampf oder eine Scheidung oder einen Obsorgerechtsstreit hinter sich hat, will man einfach Ruhe haben. Und ihr seid an die Front gegangen und habt ihr euch quasi dem immer wieder ausgesetzt. Ist das eure Mission, da jetzt einfach die Frauen zu unterstützen?
Es ist unsere Mission geworden, sage ich, ja. Also ja, für uns war es eben wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen den Frauen ja Mut geben und es braucht Menschen, wo sich diese Frauen, die in diesen Trennungssituationen sind, einfach auch ein bisschen festhalten können oder jemand, der ein bisschen ihnen die Hand reicht und sagt, ja, ich verstehe dich, ich habe es selbst erlebt und es gibt verschiedene Schritte, wie man da eben wieder rauskommt.
Ja, ich glaube, da hat man auch mehr Vertrauen als Frau, wenn man sagt, okay, da spricht nicht jemand theoretisch, der zwar vielleicht ein Psychologiestudium hinter sich hat oder nichts gegen Psychologen und absolut, also wir brauchen Spezialisten und wir brauchen Know-how, aber natürlich, ich finde, jemand, der selbst erlebt hat, kann viel besser darüber sprechen und der viel, viel, viel mehr Empathie und viel mehr Verständnis entgegenbringen als jemand, der nur es aus der Theorie kennt. Oder wie erfährt ihr das? Also habt ihr da von den Frauen auch so ein bisschen dieses, oh mein Gott, da ist jemand endlich, der mich versteht, der weiß, wovon ich spreche, oder?
Ja, das haben wir ganz oft, dass wir eben sagen, okay, endlich jemand, der mich versteht, endlich jemand, der weiß, wie ich lebe. Oder die dann sagen, also, bei meinem Mann ist das so und so und so. Und die sagen, ja, genau. Und danach kommt das und das und das. Ja. Und die sagen, ah, okay, jetzt wissen wir, wie wir vorgehen, aber wir wissen eben, was uns erwartet und wir wissen, okay, ich bin eben nicht alleine mit der Situation.
Ja, und ich glaube, es gibt nie zu wenig Möglichkeiten zu sprechen, wie man sich von toxischen Persönlichkeiten schützt, wie man die Red Flags erkennt und wie man sich daraus retten kann. Weil oft steckt man schon so tief drinnen, dass es naja, zu spät ist es nie. Ich sage immer, es ist nie zu spät, bis es zu spät ist. Ja? Weil es, wir haben natürlich Fälle, wo es dann wirklich zum Äußersten geht, wo so viel Gewalt, so viel bis zum Mord passieren, dass es dann wirklich zu spät ist. Aber es ist sonst nie zu spät, aus einer toxischen Beziehung oder aus einer toxischen Ehe rauszukommen. Das heißt, man muss immer schauen, dass man sich einfach Spezialisten, dass man sich das Know-how, dass man sich irgendwie Unterstützer holt, nicht vielleicht aus dem Umkreis des Partners oder Partnerin, sondern eben neutrale Stationen, wo man sagt, okay, da kann ich anknüpfen und wo man sich Bestätigung holt. Weil ich glaube, wenn man da wirklich diese Ruhe findet und diese Vernunft im Handeln, ist man schon recht gut unterwegs, oder?
So ist es, ja. Weil in der Isolation wird ja auch ständig damit gearbeitet, zu sagen, das wird dir niemand glauben, du wirst es niemals schaffen. Und man wird ja auch damit dann so angestachelt, so, ja, du kannst ja gerne gehen, wenn dir was nicht passt.
Ah ja, genau.
Mhm. Ja, gerne.
Da
ist die Tür. Ich werde dich finanziell hinrichten und dir die Kinder zwar wegnehmen und dein Leben zur Hölle machen, aber keiner zwingt dich natürlich hier zu bleiben. Du bist ein freier Mensch.
Ja.
Und so wird dann damit gearbeitet und so erreicht man eben auch, dass diese ganzen Sätze müssen nicht mehr ständig fallen. Ja, man weiß, was ist quasi, wenn man selbst Grenzen setzt, die sind ja nicht für den anderen, sondern für einen selbst zu sagen, ich setze die Grenze und ich ziehe die Konsequenzen. Wenn ich das Damoklesschwert ständig über mir hängen habe und weiß, wenn ich die Konsequenz aber ziehe, was erwartet mich dann wieder als Gegenreaktion?
Ja.
Genau das. Und man baut sich dann so schön sein eigenes unsichtbares Gefängnis. Natürlich könnte man. Und da ist dann eben das Schwierige zu sagen, okay, und dann tue ich es auch und ich ändere es mir, auch wenn das eben bedeutet, eine Phase meines Lebens, und da wollen wir auch die Frauen wieder hinbringen, zu sagen, es ist eine Phase deines Lebens und auch so hart es eben ist und auch eben finanziell zu sagen, alles ist fast besser als das, ja, oder wirklich alles ist besser als das, nicht fast, weil auch man merkt dann bei den Kindern auch, wo die dann wirklich auch zu den Müttern sagen, Mama, nehm mal bitte die Mini-Wohnung, hier können wir zusperren, hier sind wir in Sicherheit, ja, hier können wir wieder so sein, wie wir sind, hier dürfen wir leben, ja, es zieht die Freude wieder ein. Und man tauscht es dann gerne aus, wenn man eben vorher anders gelebt hat und sagt, okay, ich brauche das Ganze nicht. Was ich brauche, ist, dass es mir und meinen Kindern gut geht. Und dann muss man auch kurzzeitig vielleicht kreativ sein und sagen, okay, dann am Anfang vielleicht in einer WG sogar leben oder so. Oder wir kennen ja auch Frauen, die dann zusammengezogen sind und sagen, okay, wir stützen uns gegenseitig und mit den Kindern und bilden kurzzeitig eine WG, bis wir uns erholt haben wieder auch finanziell. Also, dass man da auch wirklich Frauen die Augen öffnet, es gibt doch so viele Möglichkeiten und man soll nicht in der Angst verbleiben und drinnen stecken.
Ich glaube, Angst ist das, was hemmt.
Ja. Ja,
das nimmt dir das raubt dir die Kraft und das hemmt. Und natürlich, wir leben in einer Welt, wo Luxus und Güter wirklich sehr populär sind. Und oft ist es einfach die Angst jetzt vielleicht nicht so, aber einfach, man möchte diesen guten Lebensstandard nicht aufgeben. Und man ist an einen gewissen Level gewöhnt und denkt man sich, ja, aber meine Kinder gehen in eine gute Schule und meine Kinder werden in die Schule gefahren und jetzt müssen sie mit der U-Bahn fahren. Also ich bezeichne natürlich, aber da glaubt die Frau, die beschützt dann die Kinder, indem man sie in dieser Situation, in dieser toxischen, unglücklichen Partnerschaft, Ehe, Familie festhält. Aber wie du gesagt hast, Sabina, ich denke mir, manchmal braucht man so wenig, aber einfach diese Freiheit. Also mir hat einmal ein Therapeut gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. Die schlechtere Möglichkeit wäre, wenn ihr Mann bei ihnen bleiben möchte. Das ist die schlechtere Möglichkeit. Und damals habe ich mir gedacht, ja, aber das ist ja das, was ich eigentlich auch will. Aber er war schon einen Schritt weiter. Und dann hat er mich quasi gewarnt, dass es auf Dauer nicht gut für mich sein wird und für mein Kind auch nicht. Und daher, ja, es ist gut, wenn man immer so ein bisschen diese Oberobacht hat, Und einfach die Dinge in einem gesamten zusammen, wir sind wieder beim Holistisch,
Aber ich glaube sogar, dass man gerade bei den Kindern auch wieder ansetzen kann. Man muss ja auch wissen, was möchte ich denn, dass meine Kinder später einmal machen? Oder was möchte ich, wenn sie später mal eine Partnerschaft eingehen? Wie möchte ich denn, dass sie leben? Weil wenn sie immer dieses toxische, mehr oder weniger Beziehungsleben kennenlernen, ist es meist so, dass die Buben das Gleiche nachahmen und die Mädchen gelernt haben, dass das normal ist.
Genau, weil die Mädchen lernen, dass wir immer überall Ja sagen müssen, wir müssen uns anpassen, wir müssen, also ich hoffe, das ändert sich ein bisschen, ja, das, ich hoffe, dass da ein bisschen auch diese Meinungsfreiheit und auch Erziehungsfreiheit schon alleine beim Gewand, dass die Mädchen auch blau tragen können und dass es da auch ein bisschen langsam Einzug hält, dass wir als Frauen nicht immer alles ertragen müssen auch. Aber ich glaube auch, dass wir das irgendwo in uns haben. Also das ist diese jahrelange Kultur, Mutter, die alles stemmt, die putzt, die kocht, die kriegt Kinder, die arbeitet, die, also dass wir irgendwo uns selbst so viel aufbürden und so viel Aufgaben stellen und wir dürfen ja nicht keine Schwäche zeigen. Doch, wir dürfen, ja, wir dürfen und wir dürfen auch erwarten, dass der Partner an unserer Seite uns auch unterstützt und auch das Wohl des Kindes irgendwie in Augen hat. Das ist leider nicht das Thema. Was ich mich frage, woher kommt oft bei den Vätern diese Wut? Dass man das alles kaputt macht. Mit einem Schlag versucht man alles, die Mutter kaputt zu machen, die Kinder kaputt zu machen. Nur ist es ein Ego-Machtspiel oder was ist das?
Es kann schon sein, dass sie das durchaus auch in ihrer Kindheit gelernt haben, weil wenn dort nie eine Kommunikationskultur stattgefunden hat, sondern immer halt nur geschrien wurde und halt Macht ausgeübt wurde, dann ahmen sie das halt auch nach. Dann ist das für sie die Normalität.
Ja, und manche lernen ganz einfach, dass sie mit so einem Verhalten vielleicht auch schneller zu ihren Zielen kommen und die gehen dann über Leichen. Also es muss auch nicht immer zwingend nur an der Kindheit liegen. Da gibt es diverse Konstellationen. Es ist halt wirklich, wo ich sage, denke ich mir wirklich eine Ego-Geschichte, aber nicht nur. Es ist dann auch, wo man sagt, okay, man möchte einfach nicht hinschauen, man möchte sich selbst nicht konfrontieren, wo meine Schwächen liegen, wo könnte ich noch verbessern, weil es einfach der einfachere Weg ist, zu sagen, alle anderen sind verantwortlich oder schuld. Und was auch eben die Geschichten immer vereint ist, dass man beobachtet, dass auf keiner Ebene Verantwortung übernommen wird für diese Dinge. Ja? Und ich flippe das Ganze dann immer und sage in einem Beispiel, okay, wenn jetzt der andere dann immer sagt, okay, du hast mich so wütend gemacht, ja, und deswegen setze ich diese Handlung, ja, sei es jetzt der psychische oder physischer Missbrauch, ja, oder Gewalt, dann könnte man auch sagen, wie spannend, das heißt, ich bin dann eigentlich diejenige, die die Fäden zieht und komplett dein Verhalten bestimmen kann. Interessant, was für eine Macht mir zugesprochen
wie
wird.
Wie der Schuldumkehr, oder?
Ja, dass, und dass dann, man, da eigentlich dass man den erkennen lässt und dann einfach sagt, so spannend, wenn es ich in der Hand habe, bei dir auszulösen, dass du dich so verhältst mir gegenüber, dann habe ich ja die komplette Macht über dich. Das heißt, das kann irgendwo auch nicht stimmen, ja. Also zu sagen, jeder ist bitte selbst für sein Handeln und sein Tun und was er sagt verantwortlich und dass man das wieder zurückspiegelt. Und das Hauptproblem ist ja dann eben, wenn man solchen Menschen den Spiegel vorhält. Und das können die dann nicht ertragen. Und es wird dann eben für einen selber und für die Kinder, weil die Kinder machen das ja ganz natürlich, dann immer gefährlicher in diesen Situationen, haben immer mehr mit Repressalien zu rechnen. Wenn es dann eben heißt, interessant eben, du meinst, wir machen das so und so und das ist nicht richtig, aber du machst es zum Beispiel genauso. Ja? Und dann wird es dann schwierig, weil Kinder dann sind sie in der Ecke. Ja, und die Kinder triggern absolut. Und wenn ich da nicht emotional gefestigt bin, und das ist eben auch so zu beobachten, dass es zumeist bei den Fällen so ist, dass es dann kippt, wenn die Kinder da sind, ja, oder das Kind oder die Kinder, dass es dann immer schlimmer wird. Weil die Kinder, je älter sie werden, dann natürlich dann eben auch einmal sagen, nein, ich ziehe das jetzt nicht an, ich ziehe was anderes an, ja, es ist noch das geringste Übel. Ja, aber dann einfach anfangen, ihren eigenen Willen zu entwickeln und ihre eigenen Vorlieben. Und das ist dann ein rotes Tuch, ja, weil man soll ja eigentlich tunlichst sich wie ein Haustier benehmen, bedingungslos Liebe schenken, aber auf keinen Fall eine eigene Meinung entwickeln und für sich irgendwas beanspruchen wollen.
Ja, genau. Das ist auch, das wird auch von den Kindern erwartet, ja, dass man dann, dass sie auch die perfekten Kinder sind. Ja, das, wir haben vorher im Vorfeld gesprochen über die Perfektion, was für einen, das heißt, immer nach außen schön brav sein, gute Noten, aufgeräumtes Zimmer, aber das, was die Bedürfnisse der Kinder und ihr Vorlieben oder ihr Wohlbefinden ist eigentlich komplett ignoriert. Und für mich ist es immer ein Zeichen der emotionalen Unreife. Das sind einfach Menschen, ich sage bewusst Menschen, die einfach irgendwann einmal in ihrer Entwicklung stecken geblieben sind. Und je mehr Konflikte, Probleme, desto mehr schlagen sie um sich hin und versuchen, alles kaputt um sich zu machen und versuchen, die Schuld den anderen zu geben. Ja, und das ist natürlich jetzt als Partner oder Betroffene muss man wirklich sich da stark abgrenzen und eben mit dieser Ruhe bewahren und sich eben Unterstützung holen, lernen, wie man damit umgeht und dass man sagt, okay, nein, das bin ich nicht. Ja. Und du machst mich nicht für dein Glück verantwortlich und wenn du sagst, nur wegen dir bin ich unglücklich. Nein. Oder ja, es ist einfach eigentlich leicht zum Durchschauen, aber man will es nicht wahrhaben, weil man möchte alles gut haben, man möchte Harmonie haben. Ja.
Und man ist dauerbombardiert. Ja. Es ist psychologische Kriegsführung, das muss man sich vor Augen führen. Ja. Es ist absolute psychologische Kriegsführung. Und natürlich ist es dann praktisch, wenn man überall derjenige ist, der mutwillig Chaos verursacht, dann ja nicht, dass das Scheinwerfer auf einem selbst dann fällt.
Ja.
Und das gilt es eben tunlichst zu vermeiden, weil dann fängt das an, das Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Und das ist bei diesen Menschen, dass sie absolut in diesen so einen Schalter haben, wo sie umschalten und dann nur mehr auf komplett Vernichtungsmodus schalten, um genau eben das zu vermeiden. Weil in den Fällen, ich verallgemeine jetzt mal zu sagen, die wir so erleben, ist es wirklich zu 100% so, dass das Menschen sind, die innerlich ja selbst einen Selbsthass hegen und diesen Selbsthass dann nach außen tragen und innerlich sehr oft sehr schwach sind auch und mit Aggression dann ablenken und Chaos schaffen und ihren Willen durchsetzen wollen, weil sie eigentlich innerlich eh zerfressen sind. Und das gilt es dann eben wirklich zu verarbeiten, in Dokumentieren rauszubringen, wer ist denn derjenige, der halt da wirklich schädigt, ja, um die Kinder vor so einem Verhalten zu schützen. Weil es geht ja nicht darum, dass wir die Kinder vor was schützen, was positiv ist, wenn der Papa vorhanden ist, um Gottes Willen. Und wenn man das irgendwie zustande bekommt mit begleiteten Kontakten, ja, wo man dann einen gewissen Rahmen hat, wo diese Dinge nicht passieren, das ist ja dann perfekt, um noch irgendwie die Beziehung aufrechterhalten zu können. Das ist toll. Ja. Aber wenn die Kinder eben dann anfangen, eben mit Essstörungen und etc. und hin und her, und dann kriegt man Beugestrafen, weil man den Kontakt nicht ermöglicht, sagen wir eben, so kann es dann bitte nicht sein. Oder wo nachweislich körperliche Gewalt im Spiel ist, wo wir dann immer sagen, eben, körperlich kann man beweisen und ist schlimm genug, wenn dann noch Zwang da ist, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und beim psychologischen Missbrauch ist es dann wirklich eben schwierig zu sagen, okay, das ist aber so schädigend für die Kindesentwicklung, ja, das kann man nicht anstehen lassen. Und die Katharina und ich sagen dann auch immer, natürlich wäre es für uns so viel einfacher gewesen, zu sagen, okay, wir gehen nicht an die Öffentlichkeit, aber wir sind sofort, haben wir gesagt, das ist unsere Mission. Wir möchten genau unsere Stimme für die erheben, die es gerade noch nicht können und sich nicht trauen und unsere Gesichter zeigen, wo wir sagen, stopp aus, ja, da gehört hingeschaut, bitte viel mehr. Weil solche Menschen können ja nur ihre Machenschaften betreiben, wenn da nicht hingeschaut wird. Und je mehr da eben dann an die Öffentlichkeit kommt, ja, umso besser. Und eben für manche noch im geschützten Rahmen. Und wir haben dann gesagt, nein, das muss absolut, da muss mehr hingeschaut werden. Und bitte, welche Zukunft wünschen wir uns für die nächste Generation? Bitte nicht die Nächsten, die dann vielleicht die Antidepressiva wie Smarties nehmen, um irgendwie überleben zu können und zurecht zu kommen mit dem, was sie in der Kindheit erlebt haben und ein unter Anführungszeichen Betriebssystem raufgespielt, wo sie selbst nicht wissen, nach welchen Mustern sie laufen, ja, von wo das kommt oder auch wenn sie es wüssten, damit nicht umgehen können adäquat. Und dass man da eben weiß, eben von Baby weg bis 7 Jahre, wenn da massiv was schief läuft, dann hat man es wirklich nicht einfach, das Ganze wirklich für sich im Leben dann gut wieder zu integrieren und damit umzugehen und ein gutes Leben für sich selbst zu schaffen. Und da sind wir bei dem Punkt wieder zu sagen, das System eben den Mädchen dann nicht ständig gesagt wird, du sei nicht so emotional, sei nicht so und so und sei nicht so und so, als vor allem eben bei den Mädels so ist, sei nicht so wild. Und man doch dann oft geneigt ist, okay, bei den Burschen ist das ja normal und bei den Mädchen wird es nicht so akzeptiert. Dass man wirklich auch selbst sich selbst an der Nase nimmt, zu sagen, was hat man selbst quasi gesehen, beobachtet und wie möchte man das selbst dann weitergeben oder eben auch nicht, dass man das System so ein bisschen auch ändert und diese, wie du auch eben gesagt hast, diese Leidensfähigkeit da mal rausnimmt, ja, um zu sagen, nein, und es muss nicht so sein, ja, dass man ständig in eine Schublade gesteckt wird und eben nach außen hin das Bild wahrt, sondern wir sind dazu da, wenn wir sagen, nein, die Kinder und die Mädchen vor allem dürfen wild sein. Sie dürfen das und das natürlich in einem gewissen Rahmen, ja. Aber nicht eben, dass man das komplett gleich niederschlägt und sagt verbal so, nein, das darf alles nicht sein. Ja, du hast so und so ständig zu sein und dann bist du kein braves Mädchen und kein gutes Mädchen, wenn du das so und so machst.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Wahrnehmung, die man selbst hat, die man nicht immer hinterfragt. Ich nehme das so wahr, also ich nehme, dass es Gewalt passiert, ich nehme wahr, dass es meinen Kindern schlecht geht und das wird oft so ein bisschen unterdrückt, sagt, ja, aber ihr habt alles und ihr habt ein gutes Leben, es ist nicht so schlimm, aber dass man das stärkt, also die Wahrnehmung von den Frauen, die glauben, es ist irgendwas nicht in Ordnung, dass man da das irgendwo ein bisschen hinterfragt und nicht immer irgendwie alles so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Ich glaube, das gehört auch. Ich gratuliere euch zu eurem Mut, weil das ist wirklich mutig. Ich bin so happy, dass ich euch gefunden habe und dass ihr zu mir gekommen seid. Was sind so zum Abschluss noch eure Pläne oder habt ihr irgendwelche Punkte, die ihr hervorheben möchtet für die nächste Zukunft?
Also unser Plan ist, dass wir jetzt dann rausgehen mit unserem niederschwelligen Angebot, mit dem englisch- und deutschsprachigen Selbstlernprogramm. Also wenn es da Interesse gibt, also in jedem Fall, egal wie sich die Frauen informieren möchten, mal mit uns in Kontakt zu treten und dann eben auszubauen, dass es ein Offline-Programm für die Kleingruppen auch gibt. Auch wenn es da Interesse gibt, gern Kontakt aufnehmen, weil wir gerade noch selbst auf der Suche sind, welche Locations da Sinn machen. Und da gibt es eben dann eine Online-Begleitung für eben Kleingruppen oder die 1-zu-1-Begleitung. Und das ist das, was wir gerade anbieten und woran wir gerade arbeiten.
Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich werde euch auf jeden Fall mal vernetzen. Also ihr habt eine englische Homepage, die eigentlich sehr übersichtlich ist und sehr verständlich ist. Und ansonsten kann man euch ja über Social Media auch kontaktieren und also einfach per Mail anschreiben und jederzeit ein Gespräch buchen. Genau. Katharina, Sabrina, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und viel Erfolg und viel Glück und ich denke, viele glückliche Frauen, die wieder ihr Leben neu beginnen können, wünsche ich euch.
Vielen Dank.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.